Die Stunde der Wende ist gekommen. Niemand kann jetzt sagen, wir haben es nicht gewusst.
Es gab letzten Endes einen ungeheuerlichen Menschenversuch. Wir müssen die Leute aufwecken.
mRNA-Impfungen töten. Das sei jetzt wissenschaftlich klar belegt, sagt der bekannte Mikrobiologe Professor Sucharit Bhakti. Gemeinsam mit dem ehemaligen Cheftoxikologen des Pfizer-Konzerns Helmut Sterz legt er nun ein neues Buch vor. Ein Buch über das größte organisierte Verbrechen gegen die Menschheit, wie Sie sagen. Die Autoren berufen sich auf Dokumente, Protokolle und fachliche Analysen und sagen, wir können alles beweisen. Für Professor Bhakti ist klar, jetzt beginnt eine Wende. Ja, liebe Zuseher, Sie fragen sich nun vermutlich, hatte nicht Sucharit Bhakti in unserem letzten Interview im September Abschied genommen? Er sagte, er ziehe sich zurück, doch die neuesten Entwicklungen hatten ihn nun nochmal aus dem endgültigen Ruhestand gelockt. Was seitdem passiert ist und warum dieses Buch so wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit Sucharit Bhakti und Helmut Sterz. Den Anfang macht nun Professor Bhakti. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Professor Bhakti, und frage Sie auch gleich die Frage, die unsere Zuseher jetzt am brennendsten interessiert. Sie hatten sich in unserem letzten Interview im September verabschiedet und sagten, dass Sie sich zurückziehen und kein Buch mehr schreiben werden. Jetzt kam es doch anders. Warum?
Ich habe kein neues Buch geschrieben, sondern ich habe mit Helmut Sterz ein Buch herausgegeben. Die Herausgabe heißt nicht, dass man es selbst geschrieben hat, sondern dass man ein Mosaik zusammengefügt hat. Und das habe ich getan, weil diese Mosaiksteine auf dem Weg lagen. Und die habe ich zusammengefügt zu einem Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild, das ist das Buch, das wir rausgegeben haben. Aber es ist einfach so, dass wenn man diese Mosaiksteine findet und sieht, wie sie zusammenpassen und dass es ein vollendetes Bild gibt, dass man das machen will für die anderen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und es war mir einfach so nicht ein Herzensanliegen, ein Seelenanliegen, weil jetzt schenken wir euch etwas wahnsinnig Kostbares, bestehend aus diesen Teilen. Jeder für sich ist schon wertvoll. Aber zusammengefügt zu einem Ganzen, der Teil und das Ganze, ergibt sich etwas, was ich hoffe, alle Menschen verstehen und bewegen wird. Und wenn ich sage, ich hoffe, heißt es, wir sind ja gespalten. Unsere Gesellschaft, die Menschen hier. Es gibt die, die daran sich halten, an dem, was sie getan haben. Und es gibt Leute, die früh ausgestiegen sind und gewusst haben, dass das Ganze ein Verbrechen war. Aber die Schwere dieses Verbrechens war denjenigen, die mitgemacht haben, und das waren die Mehrzahl der Politiker auf der ganzen Welt, die Mehrzahl der Behörden auf der ganzen Welt, alle, die Gewalt hatten, haben ihre Gewalt angewandt, und dem Volk angetan. Ja. Bis hin zum Totschlag. Aber das ist jetzt klar geworden. Und gerade diese Entdeckung, ja, dass diese mRNA-Impfstoffe töten, ist ja gekommen, die klare, ja, und Krebs verursacht, ist gerade Ende des Jahres gekommen. Und niemand kann jetzt sagen, wir haben es nicht gewusst, wenn Sie dieses Buch gelesen haben.
Jetzt werden sich sicher viele Zuseher fragen, aber wir sprechen doch schon seit Jahren davon, dass die Impfung tötet. Was hat sich jetzt geändert?
Ja, weil das wissenschaftlich erwiesen wurde. Ja, es ist Wissenschaft. Das heißt, man kann Bilder sehen von Laboruntersuchungen und die Daten sind alle da. Ja, diese Daten gab es nicht davor. Es gab nur Hypothesen. Ich bin ja, vor 5 Jahren habe ich gesagt, das und das und das wird passieren. Aber dass es, ja, eine Hypothese bewiesen wird, das dauert und das hat gedauert. Und jetzt haben die Leute die Möglichkeit, und zwar, ich sagte, die letzte Möglichkeit, ja, zu sagen, das haben wir nicht gewusst. Und das können sie glaubhaft sagen, weil es war nicht bekannt. Es war nicht bekannt. Und wenn sie dann umdrehen und helfen, das Unheil, das ja wieder zurechtzurücken, indem sie dafür sorgen, dass die Welt und die Menschen, die betroffen sind, dass der alte Zustand vor dem Verbrechen wiederhergestellt wird, dann werden wir wieder miteinander leben können wie zivilisierte Menschen.
An wen richtet sich dieses Buch also ganz speziell? Wen soll es vor allem erreichen?
Die Aussage, wirklich, die ich mache jetzt, ist für meine Kolleginnen und Kollegen in erster Linie. Denn wenn sie aufhören zu impfen, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Das ist das Einzige, was passieren muss, dass die Ärzte nicht mehr impfen. Und dann werden die Firmen, die Herstellerfirmen tatsächlich Probleme bekommen. Ja, denn aus diesem Buch geht hervor, dass jede mRNA-Impfung töten wird. Jeder. Ja, und da wir wissen, dass mindestens 25 Impfungen schon in der Pipeline sind, ein Teil ist schon zugelassen, ja, von mRNA, könnte das eine sehr schlechte Nachricht sein. Außerdem, und das ist das, was Helmut Scherz auch geschrieben hat, ist es so, und das haben wir auch dargelegt in diesem Buch, ja, ich habe es noch einmal erklärt, wieso die ganze Herstellung ein Verbrechen, Kapitalverbrechen ist. Ja, sie haben ein Herstellungsverfahren genommen, das gar nicht genehmigt war. Und weil sie das genommen haben, sind Produkte entstanden, die Menschen töten. Und das ist jetzt gezeigt. Es ist gezeigt. Ja, wunderbar. Wunderbar ist es gezeigt. Ich freue mich auch, weil jetzt sind die Firmen dran. Es gibt keinen Schutz. Sie können nicht geschützt werden. Denn das sind Kapitalverbrechen. Kapitalverbrechen. Und es ist auch klar, dass das Ganze geplant war. Und Fauci und seine, ja, diese ganze Horden von Unmenschen da. Und die Geschichte ist ja für Fauci so brenzlig gewesen, dass es dieses Presidential Pardon gegeben hat. Nicht der Biden hat ihn begnadigt. Er hat Fauci begnadigt, und zwar 10 Jahre rückwirkend, weil das Ganze fing vor 10 Jahren an. Biowaffen, ja, Biowaffenlabors. Und das ist alles bekannt jetzt, alles. Und man darf keine Biowaffenforschung machen, man kann keine Biowaffen herstellen und darf sie nicht an Menschen verwenden. Und das ist genau das, was diese Burschen getan haben. Wir haben es geplant, durchgeführt und Millionen von Menschen gespritzt damit. Es ist eigentlich wunderbar, dass es jetzt alles bekannt ist, denn dafür gibt es kein Verzeihen. Es gibt kein Verzeihen. Und jeder, der weiß, ich injiziere jetzt eine Biowaffe in jemand, und ich werde nicht sagen können, ich habe es nicht gewusst, weil unser Buch raus ist, ja, in einer Woche. Gott sei ihm gnädig, ich sag's nur, ja. Und auch die Politiker müssen verdammt aufpassen jetzt.
Von welchen Politikern sprechen Sie konkret?
Bei den Politikern gibt es die, die mit von der Planung waren. Ich werde keine Namen nennen, aber es ist vollkommen offensichtlich, ja. Und deswegen brauche ich auch keine Namen zu nennen. Aber dann gibt es die große, der große Schar von Menschen, die einfach mitgemacht haben, entweder weil sie gezwungen waren, das zu tun, oder weil sie das nicht geblickt haben. Sie waren tatsächlich dafür zu ignorant. Und ich spreche diese Leute an, ja, die das mitgetragen haben, und sage, Leute, ihr habt jetzt die letzte Möglichkeit zu sagen, oh mein Gott, ja, das haben wir nicht gewusst. Und wenn ihr das jetzt tut, dann seid ihr noch glaubwürdig, weil tatsächlich die Sachen, die wir geschrieben haben und erklärt haben, waren nicht bekannt. Sie waren nicht bekannt, aber jetzt sind sie bekannt. Und in einer Woche steht es schwarz auf weiß, ja. Und das kann man nicht löschen, dieses Buch. Deswegen ist mein Rat an euch alle, dreht euch um. Die Stunde der Wende ist gekommen. Das ist das letzte Kapitel übrigens im Buch. Die Stunde der Wende. Endlich. Leute, ich sag, ja, diese Stunde der Wende habe ich geschrieben, hatte ich dieses Kapitel. Das ist nur ganz kurz. Es sind 6 Seiten. Ja, also, ja.
Warum glauben Sie denn an die Wende?
Weil das ist die einzige Möglichkeit für diese Schergen, dass sie sich retten. Es geht um sie selbst. Es geht nicht um irgendjemand. Es geht auch nicht um Strafe. Es geht um die eigene Rettung. Ja. Und die meisten haben ja nicht gewusst, oh, was kann ich jetzt überhaupt machen? Ja. Ich habe so viel Geld verdient, ich habe das und dann sage ich, okay, jetzt können wir uns wieder einig werden, ja? Und ihr sagt, wir haben es nicht gewusst und wir wollen tatsächlich, wir wollen irgendwie das wieder gut machen. Weil das unsere einzige Rettung ist. Und ich sag, ich denke nicht an Strafverfahren gegen diese Leute, die mitgemacht haben, weil sie es nicht gewusst haben. Ich denke, dass wenn sie zusammenkommen und dass die Welt wieder zusammenkommt und sagt, okay, die an der Spitze, die sind dran und die Firmen sind dran, aber die Masse darunter ist nicht dran. Wir werden dafür sorgen, dass das Ganze wieder gut gemacht wird. Und zwar, was heißt das? Das heißt, dass die Situation hergestellt wird, wie sie vor dem Verbrechen war. Nicht? Das bedeutet natürlich nicht nur eine Amnestie oder ein, ja, die Leute, die jetzt im Gefängnis sind, meine Kollegen, ja, der Habig zum Beispiel, das gibt's auch gar nicht. Die müssen sofort raus und sie müssen entschädigt werden. Und zwar mit viel, viel Geld, klar. Und wenn diese Leute sagen, wir werden dafür sorgen, dass es passiert, dann haben sie sich gerettet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten sich nicht retten wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil dann würden sie sich outen, dass sie Unmenschen sind. Ja. Und so viele Unmenschen gibt es nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit, die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen schlechte Menschen sind. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Politiker schlechte Menschen sind. Und ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Beamten, der Polizei und alle schlechte Menschen sind. Die wurden einfach belogen, betrogen und in die Irre geleitet. Und damit sind wir fast bei dem Thema, auch die Medien. Ja, sie brauchen jetzt nur umzukehren und dann können wir das alles wieder zusammenrichten. Und zwar in Frieden. Ich rufe nicht auf zum Krieg.
Frieden, ja, das hört sich gut an. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Bhakti, für dieses Gespräch. Herr Sterz, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, Frau Mittmannsgruber, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich hoffe, dass wir ein interessantes Gespräch für Ihre Zuschauer haben.
Da bin ich mir sicher. Herr Sterz, wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Aber bevor wir uns dem neuen Buch widmen, das Sie gemeinsam mit Professor Bhakti geschrieben haben, eine Frage an Sie persönlich. Sie waren ja Cheftoxikologe bei Pfizer und als Corona ausbrach, waren Sie ja bereits im Ruhestand. Ja. Aber was ich mich gefragt habe, ist Ihnen nicht in der Zeit, wo Sie noch in den Unternehmen waren, schon aufgefallen, dass da etwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht? Weil das war ja nicht der erste Skandal, in den Pfizer verwickelt war.
Nein, absolut nicht. Ich habe bei allen vier Firmen, wo ich war, Dinge beobachtet, die mehr oder weniger als Skandal gewertet wurden. Aber die Pfizer-Skandale habe ich eigentlich erst hinterher mitbekommen. Denn als Toxikologe mit sehr vielen Mitarbeitern und einer Frau, die anfing, Alzheimer zu bekommen, war ich wirklich mit anderem beschäftigt, als damit, was an Skandalen sein könnte. Eine meiner Firmen hat einen riesen Skandal gehabt wegen Preisabsprachen, wofür sie verknackt worden ist. Eine andere meiner Firmen hat ein Antidiabetesmittel als Schlankheitsmittel verkauft. Auch da gab es einen riesen Prozess. Also, und wenn wir in andere Industrien schauen, schauen Sie VW und die Abgasprobleme. Es gibt da, wo sehr viel Geld verdient wird, eben auch große Probleme. Aber ich würde Pfizer jetzt nicht aufgrund dieser Skandale, den würde ich nicht mein Vertrauen entziehen, denn es gibt sehr viele wichtige und interessante Produkte, die diese Firma und alle anderen Pharmafirmen auch versuchen, auf den Markt zu bringen. Also ich glaube nicht, dass man denen grundsätzlich misstrauen sollte.
Also ein grundsätzliches Misstrauen, sagen Sie, ist nicht angebracht. Das heißt, Sie würden auch sagen, dass man grundsätzlich den Produkten von Pfizer nach Ihrer Ansicht nach vertrauen kann.
Das kann man vor allen Dingen dann, wenn man einen vertrauenswürdigen Arzt hat, der dieses Vertrauen weiter stärkt und der auch mit dafür verantwortlich ist, dass diese Medikamente weit verbreitet werden. Ohne dass ein Arzt sich selbst davon überzeugt, dass diese Medikamente nützlich sind, würde ich kein Medikament nehmen. Das ist klar.
Naja, ich frage ja deshalb, weil ich mir denke, es kann ja auch Skandale geben, die nicht aufgedeckt wurden, die erfolgreich vertuscht wurden. Und ich denke mir schon, dass sehr viele Leute jetzt vor allem nach Corona kein Vertrauen mehr in die Arzneimittelhersteller haben oder in manche zumindest, die darin verwickelt waren.
Da kommen wir auf eine Ebene und deswegen nenne ich ja mein Buch Die Impfmafia, weil es nicht nur um die Pharmaindustrie geht. Die Pharmaindustrie ist nur ein Rädchen in dieser gesamten Mafia. und darauf können wir auch noch zu sprechen kommen. Ich glaube, wir sollten einen Schritt zurücktreten, sonst sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ein globales Pharma-Bashing ist meines Erachtens nicht sehr nützlich hier, denn es gibt sehr, sehr viel mehr Personen und Institutionen, die beteiligt sind an diesem Riesengeschäft.
Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich. Ich möchte jetzt eben nochmal zu dem Moment kommen, als eben Corona ausbrach, die Impfstoffe entwickelt wurden. Was war da bei Ihnen der Moment, wo Sie gemerkt haben, da läuft jetzt etwas grundsätzlich anders oder falsch?
Das war Anfang 2020 und ich war sicherlich nicht der Einzige, der hier die Stirn gerunzelt hat. Am Anfang dachte ich, schon wieder eine chinesische Grippe, das geht uns nichts an. Aber dann haben die verschiedenen Maßnahmen, die da getroffen wurden, mich doch sehr nachdenklich gemacht und viele andere auch. Und ich habe mir gesagt, wenn man jetzt in ein paar Monaten bis Ende des Jahres schon eine Vakzine fertig entwickeln möchte, dann geht da etwas schief. Das geht zu schnell. Wir wissen, dass die Entwicklung solcher Produkte unter Umständen viele Jahre dauert. Aber zumindest einzelne Jahre. Und von daher war das für mich völlig unverständlich. Und die Maßnahmen, die man ergriffen hat, das war für mich wie ein Krieg gegen die Bevölkerung. Und auch von daher war ich zutiefst erschrocken, was da ablief.
Ja, und das hat Sie dann dazu gebracht, sich dem genauer zu widmen, genauer hinzusehen. Und Sie haben ja, wie Sie gerade erwähnt haben, dann das Buch Impfmafia Ende letzten Jahres veröffentlicht. Sie haben es jetzt gerade angedeutet. Warum nennen Sie das Ganze Mafia?
Eine Mafia ist vom Sprachgebrauch her eine Organisation, die sehr stark und straff organisiert ist mit einem Chef. Und dieser Chef hat sozusagen Allmacht und er beeinflusst alle anderen Teile, die mit dafür sorgen, dass hier durch entsprechende Maßnahmen sehr viel Geld verdient wird. Und im Falle der Impffirmen, der Impfindustrie, sehe ich an der Spitze der Pyramide Personen wie Bill Gates. Und dieser Mann ist auch ein Ideologe, der verschiedene große Projekte im Kopf hat. Dazu scheint die Reduktion der Bevölkerung zu gehören. Er beeinflusst durch Geld ganz wesentlich die WHO und auch die UNO und die Gavi. Und auf dieser Ebene unter Gates gibt es auch das World Economic Forum. Das World Economic Forum ist unter anderem eine Kaderschmiede. Und hier werden sogenannte Young Global Leaders gebildet. Und die werden dann in wichtige Positionen in allen möglichen Institutionen untergebracht, damit sie die Ziele dieser Impfmafia vertreten. Frau Merkel ist ein Young Global Leader. Und Herr Scholz und Herr Macron und viele andere, auch der kanadische frühere Ministerpräsident gehört dazu. Und von daher wird auch vor allen Dingen das Finanzwesen und nicht unterminiert, aber beeinflusst. Und diese Organisation basiert dann auf dem großen Geld. Und das sind alle Investmentbanken, BlackRock, auch Pensionsfonds, alles Institutionen, die an dem Erfolg der Pharmaindustrie partizipieren wollen, die Pharmaindustrie unterstützen. Wenn eine große Firma wie Pfizer eine andere große Firma aufkauft, dann brauchen sie unwahrscheinlich große Kredite. Und das alles kann gegeben werden von der Börse, von Investoren, die davon überzeugt sind, dass diese Firma sehr gut ist. So ist es ein Geflecht, was eine Struktur hat. Wenn man sich die einzelnen Puzzlesteine nebeneinander legt, dann erkennt man diese Struktur nicht. Aber wenn man, so wie ich das getan habe, mir eine Pyramide entwickelt, dann wird es transparent und man kann sich ausrechnen, wie das funktioniert.
Aber Sie haben vorhin gerade gesagt, wir sollen kein grundsätzliches Misstrauen in die Pharmaindustrie haben. Aber jetzt sprechen Sie ja doch davon, dass es mafiöse Strukturen hat, dass viel mehr zusammenhängt und nennen es ja auch Impfmafia. Das ist alles nicht sehr vertrauenserregend, würde ich jetzt mal sagen.
Gut, das mag nicht sehr vertrauenswürdig sein, aber die Pharmaindustrie ist nicht der wesentliche Stein in dieser Mafia. Sie liefert die Produkte, die nachher sehr gut verkauft werden sollen. Aber die Ideologie und die Geldgeber und die Beeinflusser, das ist nicht nur die Pharmaindustrie. Deswegen bin ich der Meinung, dass es hier strukturiert ist, wie in der sizilianischen Mafia, sodass es hier wenige Leute gibt, die das wirkliche Sagen haben. Und meines Erachtens reagiert die Pharmaindustrie eben auf Befehle oder Anweisungen, die von oben gegeben werden. Und oben müsste eigentlich bedeuten, der liebe Gott, aber so Leute wie Gates wollen den Menschen ja verbessern. Und sie wollen einen besseren Menschen machen und einen gesünderen und uns zur schönen neuen Welt führen. Das ist Ideologie. Und wenn das sich noch mit Autismus und anderen Qualitäten vereinigt, dann sind wir in einem Bereich, wo empathielose Machtmenschen sich drum kümmern, dass hier viel Geld verdient wird und der einzelne Mensch, die Gesundheit der Menschheit, ist eigentlich nicht das Ziel, sondern hier muss verkauft werden und es muss Macht ausgeübt werden. Und das kann die Pharmaindustrie alleine nicht liefern. Dazu gehören noch andere Personen und Institutionen, die ich aufgeführt habe. Und das ist sicherlich nicht alles.
Sie haben jetzt vor allem die mafiösen Strukturen erklärt, den Begriff Mafia, aber Sie haben ja Ihr Buch Impfmafia genannt. Also was bedeutet das konkret?
Ja, mit Impfungen wird seit vielen Jahrzehnten viel Geld verdient. Und natürlich steht die Pharmaindustrie hier offensichtlich im Vordergrund, weil sie die Produkte liefert. Aber richtig profitieren tun auch sehr viele andere Institutionen und Personen. Die Impfungen in den 70er und 80er Jahren, vor allen Dingen bei Kindern, sind sehr populär geworden, so dass man jetzt bis in die letzte Zeit, denn ab dem neugeborenen Alter bis in einzelne Jahre ständig die Kinder impft und zum Teil mehrere Impfungen gleichzeitig gibt. Das hat dazu geführt in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass auch viele Nebenwirkungen aufgetreten sind. Und die Industrie, die Pharmaindustrie hat dann gesagt, wenn wir hier durch Haftungsprozesse ständig bluten müssen, dann können wir nicht weiterarbeiten. Und sie haben von Präsident Reagan verlangt, dass er diese Haftung ausschließt. Und seitdem kann also niemand die Pharmaindustrie für für Fehler und Nachteile belangen. Das Ganze wurde dann Anfang der 2000er Jahre nach dem Skandal mit den Antragsbriefen erneut aufs Tapet gebracht. Und zwar wurde ein Gesetz erlassen, das sogenannte PrEP Act in den USA, nachdem die gesamten Maßnahmen, die zur Verhütung einer Notlage durchgeführt werden müssen, dass diese Maßnahmen auch von Haftung befreit sind. Nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch die Behörden, die die Substanzen zulassen, die Politiker, die diese Notmaßnahmen installieren und auch heftigst diese Pandemie geschürt haben durch Panikmacher. Auch die Ärzte, alle diese Beteiligten sind freigestellt von Haftung. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Ethik dieser Beteiligten. Denn wenn ich weiß, dass ich nicht bestraft werden kann für etwas, dann gehe ich vorwärts und ich schaue nicht nach rechts und nach links. Sonst müsste man sich fragen, wie es sein kann, dass die Elite im Volk, die Ärzte, dass die nicht nachgedacht haben, dass die nicht gemerkt haben von Anfang an, dass hier etwas komisch ist, dass die Substanzen waren ja nicht wirklich so wirksam, wie man es versprochen hat. Es gab sehr viele Impfdurchbrüche und das hätte ein Arzt auch merken können. Und der Tsunami an Nebenwirkungen, der schon Anfang 2021 eingetreten ist, Das hätten Ärzte doch, es hätte sie nachdenklich machen müssen. Viele Ärzte haben auch opponiert und haben sich gewehrt und sie wurden dafür bestraft nach dem Prinzip, bestrafe einen und 100 folgen dann. Also diese gesetzliche Lücke, die hier war, oder diese Notlagesituation, die man einfach konstruiert hat, obgleich dieses Virus ja kein Killervirus war, diese Möglichkeit hat alle Leute geschützt, die beteiligt waren. Und das war ein großer Fehler, und vor allen Dingen auf der Basis dessen, dass diese Pandemie eine Lüge war. Das konnten Ärzte zumindest sehr schnell erkennen. Die Todeszahlen gingen erst wirklich hoch, als man die Maßnahmen wie Lockdown und so weiter eingeführt hat. Also es ist eine Verflechtung gewesen von Politik und Industriemaßnahmen, die schwer zu erklären sind, wo man sich heute an den Kopf greift und fragt, wie konnte das entstehen? Aber auch Herr Wieler, der Präsident des RKI, hat gesagt, hier ist Wissenschaft am Werk und es darf nicht hinterfragt werden. Und jemand, der als Wissenschaftler sagt, Wissenschaft darf nicht hinterfragt werden, ja, dem würde ich auf jeden Fall nicht trauen. Das ist ein Widerspruch, den man nicht hinnehmen kann.
Ihr neues Buch, das Sie gemeinsam mit Sucharit Bhakti geschrieben haben, enthält ja im Grunde auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen aus Ihrem Buch Die Impfmafia. Warum war es für Sie aber wichtig, das nochmal zusammenzufassen und eben nochmal ein neues, komprimiertes Buch herauszubringen?
Es hängt damit zusammen, dass man das neue Buch vielleicht nicht so einfach verstehen kann, wenn man das Vorhergehende, was ich publiziert habe, nicht etwas ausbreitet. Und dazu gehören eben auch das politische Umfeld, was die Menschen dazu gebracht hat, sich impfen zu lassen, die vielen Lügen, die man den Leuten erzählt hat, um den Leuten Angst zu machen, und alle anderen Vorgehen wie das Behandlungsverbot durch Ärzte und den Mangel an Wissenschaft in diesem ganzen Umfeld. Die allerhöchste Priorität war die Geschwindigkeit der Entwicklung dieser Produkte. Und es gab letzten Endes einen ungeheuerlichen Menschenversuch, den wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, wie das geschehen ist. Und dazu kommt dann eben, dass die Technologie, die man da eingesetzt hat, überhaupt nicht geeignet ist, solch eine Krankheit zu behandeln. Und wenn man dann sieht, dass man beim Übergang der Produktion eigentlich ein Problem einbaut, ein Risiko einbaut, wie durch mangelhafte Sauberkeit der Vakzinen, dann war da in dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass wir das neue Buch, den Anfang und das Ende zusammenbringen, um ein Paket zu schnüren, wo der Leser versteht, hier ist man von einem Menschenexperiment ausgegangen und hat dann Schaden angerichtet in der ganzen Weltbevölkerung. Und die Schäden, die man da anrichtet, bestehen insbesondere darin, dass man unter Umständen Turbokrebs auslöst, dass man die Fruchtbarkeit vermindert, dass man die Toxizität, die dem Spike-Protein gegeben ist, dass man die missachtet hat. All diese Dinge werden dann in dem neuen Buch auf der technologischen Seite behandelt. Und letzten Endes leitet das dann auch über zu der Frage, ja, wer ist schuld und wo sind die Verantwortlichkeiten?
Jetzt ist es ja so, dass für viele das Thema mRNA-Impfungen in den Hintergrund gerückt ist. Corona ist vorbei, der Impfdruck, die Impfkampagnen sind massiv zurückgefahren worden. Aber Sie sagen eben, nein, das Thema ist nach wie vor hochrelevant. Deswegen haben Sie ja jetzt auch diese zwei Bücher herausgebracht. Sie sprechen eben einerseits auch davon, dass noch immer ein Damoklesschwert über der geimpften Bevölkerung schwebt, dass das eben etwas ist, das nicht jetzt einfach in Vergessenheit geraten soll und darf, sondern dass eben nach wie vor die ganze geimpfte Bevölkerung in Gefahr ist und dass sie da auch aufklären wollen.
Ja, ich möchte also auch keine Angst verbreiten jetzt, denn viele Leute haben ja überhaupt keine Symptome nach der Impfung gehabt. Aber die Impfung hat nachweislich eben doch große Schäden nicht nur verursacht, sondern wird sie auch in Zukunft unter Umständen noch verursachen. Denn dieses Spike-Protein, was durch die Messenger-RNAs induziert wird, die kann in allen Organen Entzündungen verursachen, Thrombosen, Blutungen und so weiter und auch den Zusammenbruch einer Organstruktur. Und wenn man weiß, dass in dieser Injektionslösung auch DNS enthalten ist, die unter Umständen Krebs auslösen kann, dann kann man das sehr wohl als ein Damoklesschwert bezeichnen. Und wir wissen nicht, wie lange diese Gefahr besteht. Und die Fertilitätsminderung ist auch ein Damoklesschwert, selbst wenn da im ersten Moment einmal Leute, wie Greta Thunberg sagen wird, ist ja wunderbar, dass die Bevölkerung reduziert wird, aber Leute, die Kinder haben möchten, die werden sich bedanken für solch ein Geschenk von der Pharmaindustrie. Und dazu kommt auch noch, dass das Immunsystem auf Dauer durch vor allen Dingen durch die mehrfachen Impfungen, durch das Boostern, da wird es unser Immunsystem völlig durcheinander gebracht. Es wird auch durcheinander gebracht durch Proteine, die eigentlich Abfallproteine sind und von der Messenger-RNA induziert werden. All das sind Punkte, wo man von einem Damoklesschwert sprechen kann. Und wir wissen nicht, wie lange das noch weitergeht. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt schon wieder x verschiedene neue Messenger-RNA-Vakzinen in der Pipeline hat, mit denen man uns traktieren will, dann sehe ich wirklich große Gefahren auf die Menschheit zukommen.
Ja, wie Sie eben sagen, es wird ja einerseits weiter mit den Corona-Impfstoffen geimpft und andererseits wird die mRNA-Technologie ja eben auch auf andere Vakzine ausgerollt. Und deshalb ist es wahrscheinlich, ja, sagen Sie, sehr wichtig, dass da jetzt unbedingt Aufklärung passiert, allgemein über die mRNA-Technologie.
Ja, ohne dass man den Leuten klar macht, was hier alles passieren kann und dass diese Technologie grundsätzlich gefährlich ist, werden die Leute sich nicht davon abbringen lassen, sich weiterhin impfen zu lassen. Und solange Ärzte sich nicht erheben und sagen, stopp, mit den Messenger-RNA-Vakzinen, solange werden Leute sich auch impfen lassen. Und das ist der Hauptgrund dieses Buches, nämlich zu sagen, diese Messenger-RNA-Technologie ist gefährlich und sollte gestoppt werden, grundsätzlich. Und wenn das nicht durchgedrückt werden kann, weil die sogenannte Impfmafia eben dafür ist, dass diese Technologien angewandt werden, weil sie günstig und sehr schnell durchsetzbar sind. Solange wird es wahrscheinlich keinen wirklichen Rückzug geben auf konventionellere Vakzinen.
Ja, und ein Punkt, den Sie ja auch im Buch ansprechen, der Ihnen besonders wichtig ist und den auch Professor Bakhti angesprochen hat, ist die Aufarbeitung und das zur Verantwortung ziehen der Verantwortlichen.
Ja, die Aufarbeitung ist meines Erachtens, zumindest in Deutschland, soweit ich das beobachten kann, gar nicht auf einem guten Weg. Das sieht in den USA anders aus. In den USA fangen einzelne Bundesstaaten an, die Messenger-RNA-Technologie zu verbieten. Bei uns schleppt man sich mit Enquete-Kommissionen dahin, in denen eben auch Politiker sitzen, die die letzten 5 Jahre die Corona-Impfung durchaus sehr unterstützt haben. Ich habe in meinem ersten Buch, Die Impfmafia, habe ich eine lange Liste von Punkten aufgeführt, wie diese Aufarbeitung aussehen sollte. Diese Liste ist sehr lang. Es dürfen vor allen Dingen keine Politiker, die an dem Skandal beteiligt waren, an der Aufarbeitung teilhaben. Es müssen vor allen Dingen die Ärzte, die verurteilt worden sind, müssen rehabilitiert werden. Die Gerichte dürfen nicht mehr weisungsgebunden von oben richten, sondern nach Wissen und nach Ethik. All das sind Dinge, die sehr wichtig sind, um diesen Skandal wirklich aufzuarbeiten und zu verdauen. Im Moment sind wir noch weit entfernt davon. Und ich glaube, solange man die Verantwortlichen nicht vor den Richter bringt, wird es für die Impfopfer auch keine Gerechtigkeit geben. Denn wenn es keine Verantwortlichen gibt und keine Verurteilungen, dann wird auch niemand vor Gericht das sein Recht bekommen, dass er anerkannt wird und entschädigt wird. Und die Verantwortlichen sind auf allen Ebenen zu finden. Natürlich wäre es wichtig, dass so jemand wie Bill Gates aus seiner Position des Wohltäters heruntergenommen wird und auch vor Gericht gestellt wird, um zu zeigen, was er verursacht hat. Aber auch kleinere, weniger wichtig und prominente Personen wie Herr Lauterbach, Herr Spahn, Herr Drosten, Frau Merkel, unser Präsident hier, Macron, sollten sich für das, was sie getan haben, verurteilt werden. Denn sie haben jahrelang Dinge behauptet, die völlig falsch und kriminell sind. Wenn Herr Lauterbach noch 2023 gesagt hat, ja, diese Vakzinen sind nicht nur wirksam, sie sind auch sehr sicher und das immer noch behauptet und meint, dass einer von 10.000, der eine schwere Nebenwirkung bekommt, dass das nicht so schlimm sei, dann sollte er das mal umrechnen auf die Gesamtbevölkerung. Es gibt Millionen Impfopfer. Und dafür sind eben auch Politiker, die wir alle jahrelang beim Fernsehen bewundern durften, sind verantwortlich und sollten sich verantworten.
Ja, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass das wirklich passieren wird, diese Aufarbeitung?
Ich weiß, dass Professor Bhakti diese Hoffnung sehr stark nährt. Ich bin etwas vorsichtiger. Ich glaube, wenn man von den Ärzten spricht, dass man von der Ärzteschaft nicht erwarten kann, dass sie jetzt eine brutale Kehrtwende macht. Denn diese Personen haben ja im Vertrauen auf das System jahrelang geimpft und werden das unter Umständen auch noch weiter tun. Natürlich hat es sehr viele Ärzte gegeben, die opponiert haben, die dafür auch schwer gebüßt haben, indem sie ihre Praxen dicht machen mussten, Hausdurchsuchungen und Verurteilungen vor Gericht. Aber das System ist einfach seit vielen Jahren so, dass der Arzt sich sagt, was die da oben beschließen, das wird schon richtig sein. Und diese Einstellung wird sicherlich nicht zu einer Änderung führen. Und Ärzte, die die Impfung bisher sehr stark vertreten haben, werden nicht plötzlich sagen, ja, wir haben uns geirrt, denn sie wären dann letzten Endes auch Kandidaten, sich vor Gericht zu verantworten. Und da sie bisher den Schutz genießen, wird sich da nicht sehr viel ändern. Ich bin also etwas pessimistisch, dass wir in Bezug auf die Ärzteschaft hier ein Umdenken sehr schnell erreichen werden.
Herr Professor Bhakti, sieht es ja so, dass eben weil immer mehr ans Licht kommt, weil man es nicht mehr leugnen kann. Er sagt, Sie können jetzt, vor allem dann auch nach diesem Buch jetzt, nach diesen Veröffentlichungen, einfach nicht mehr sagen, Sie hätten es nicht gewusst, was Sie vorher vielleicht als Ausrede benutzen konnten. Dann können Sie das jetzt nicht mehr und das wird nach der Meinung von Professor Bhakti die große Wende und die große Umkehr einleiten.
Ich hoffe, dass er recht hat, aber ich beobachte eben auch, dass die Bevölkerung, die seit 5 Jahren ein bisschen klarsichtiger sein müsste, dass die Leute sagen, es ist ja jetzt vorbei und lasst uns in Ruhe damit. Dass diese etwas einfache Haltung, die wird schwer zu beseitigen sein. Die Leute wollen ihre Ruhe haben und sie haben es überlebt. Und nur dadurch, dass jetzt neue Impfungen in größerer Zahl anstehen, wird es vielleicht möglich sein, dass wir auch mit diesem Buch es schaffen, zu warnen und Leute aufzuwecken. Und das ist das Wesentliche. Wir müssen die Leute aufwecken. Und dieses Buch dient dazu. Ich hoffe, dass dieses Aufwecken bei vielen Leuten gelingt. Aber viele Menschen, für die ist das eine Etage zu hoch. Und sie glauben immer noch, dass Impfungen die Lösung sind. Und das wird ja auch weiterhin gepredigt.
Ja, diese Hoffnung teile ich auch, dass wir viele aufwecken können. Herr Sterz, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für Ihre Geduld und für die Einladung und dass wir über diese beiden Bücher sprechen konnten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Liebe Zuseher, es ist immer wieder erschütternd, über dieses Verbrechen rund um die mRNA-Impfungen zu sprechen. Es ist unbequem, aber unbedingt notwendig. Es geht um nicht weniger als darum, Leben zu retten. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, weiter zu berichten, weiter den Finger in die Wunde zu legen, dann freuen wir uns über Ihre Spende. Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei ELSA auf 1.